Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für diese sehr ehrenvolle Einladung, in diesen Räumlichkeiten über das Thema zu sprechen, ist natürlich gleichzeitig etwas einschüchternd, nicht zugebe. Und ich wurde gebeten, über das Thema Welt im Multitrauma zu reden. Also wir werden nicht viel über die Welt im Multitrauma reden. Wir wissen alle, welche aktuellen Krisen wir haben. Wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben eine unglaubliche Biodiversitätskrise. Das heißt, wir haben die Biodiversitätskrise, wir leben mitten im Crash. Und wir haben noch einige andere Kleinigkeiten zu bewältigen oder die Generationen nach uns. Und die Frage, ob der Mensch Teil des Problems oder Teil der Lösung sei, ist eigentlich geht ein bisschen am Thema vorbei, weil natürlich menschengemachte Probleme, von denen ist, um die geht es, und da kann der Mensch eigentlich nur, also Menschen eigentlich nur beides sein, natürlich Teil des Problems, und ja, wenn es eine erhebliche Zahl von uns noch über die nächsten Generationen geben soll, dann müssen wir auch Teil der Lösung werden, sonst geht's nicht. Also ich werde heute ein bisschen eine human-ethologische Perspektive haben, aus Gründen, auf die ich noch kurz eingehen werde, und bevor ich da einsteige, haben wir vorgenommen, ein paar kurze Bemerkungen zum Thema Kränkungen zu machen. Ja, das ist ein bisschen ein seltsamer Begriff, besonders für mich als mehr oder weniger geborener Naturwissenschaftler, habe ich nie so ganz verstanden, worin diese Kränkungen denn bestehen. Aber wenn wir schon drüber reden, das ist ein eingeführter Begriff, wir haben sowas wie die kosmologische Kränkung, Sie wissen, was das ist, brauche ich nicht darauf eingehen. Heute soll es um die biologische Kränkung gehen, also ich habe nicht vor, Sie zu kränken. Ich glaube, ich werde Ihnen nicht wahnsinnig viel Neues sagen heute, die meisten von uns kennen sozusagen, sind relativ gut informiert über den aktuellen Stand der Ideen zur Evolution und zur Biologie des Menschen, aber immerhin, es geht um Darwin und Co. Die psychologische Kränkung, die darin bestehen soll, dass wir plötzlich drauf gekommen sind im Zuge der freudschen Psychologie, dass wir nicht mehr Herr im Haus der eigenen Logik sind oder in der eigenen Kognition, sondern dass wir auch noch erhebliche andere Verhaltensantriebe haben, die uns zu profund irrationalen Wesen machen. Genau zu dem Thema geht es heute auch. Man könnte weitere Kränkungen anführen, man hört gelegentlich die Kränkung durch die künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, das würde nicht allzu ernst nehmen, wer sich durch die sogenannte künstliche Intelligenz kränken lässt, ist selber schuld. Das ist ein völlig überzogener Begriff, es handelt sich im Wesentlichen um menschengemachte Algorithmen. Kann vieles besser als wir, aber wie gesagt, komplex vernetztes Denken, das schafft man noch nicht und das geht auch nicht. Und man kann sich überhaupt, wenn man sich heute umschaut, in einer auch digital vernetzten Welt, also in eine Welt, wo sozusagen Informationen in Echtzeit um den Erdball schwirren und wo wir sozusagen komplexe Welt jederzeit in Echtzeit ins Haus kriegen, im Zusammenhang mit der digitalen Wende haben wir alle möglichen Erscheinungen wie Blasenbildungen etc. Also Dummheit war immer schon ein Thema beim Menschen, auch das charakterisiert Menschen natürlich profund, aber ich glaube, wir waren noch nie so gezwungen wie heute aktuell jeden Tag drüber zu stolpern, also auch davon könnte man eigentlich gekränkt sein, würde ich sagen. Aber ich stelle prinzipiell die Frage, also was mich manchmal wundert, wie kam dieser Begriff in die Welt, nicht? Wie kann man von Erkenntnis gekränkt sein. Es geht ja eigentlich bei den ernsthaften Kränkungen hier um naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die unser Weltbild verändert haben. Könnte es sein, dass wir aufgrund eines unrealistischen Weltbildes, das darauf beharrt, dass wir sozusagen als Menschen der Nabel der Welt sind oder des Weltalls, als Ebenbild Gottes, ein von der Natur emanzipiertes Geisteswesen wären. Also wenn man dieses Selbstbild hat, dann kann man natürlich durch Erkenntnis gekränkt werden. Wenn nicht, dann eher weniger. Also ich stelle das einmal ein bisschen für mich in Frage. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass die Geschichte, wenn man sich ganz grob, und ich bin kein Philosoph, ich dilettiere auf dem Gebiet natürlich ganz furchtbar, wenn man sich anschaut, die Entwicklung der abendländischen Philosophie in den letzten 2.000 bis 3.000 Jahren und parallel dazu natürlich der abendländischen Theologien im Zusammenhang mit den Buchreligionen, dann war eigentlich das Grundbestreben drin, die Emanzipation sozusagen eines rationalen Menschen von der Natur oder von seiner Natur auch und das Transzendieren des Naturwesens Mensch in ein Geisteswesen. Dass wir Geisteswesen sind, darüber braucht man gar nicht zu diskutieren, das ist klar. Aber sozusagen war die Gewichtung richtig. Wir haben es mit Leuten zu tun, die sozusagen als, ich brauche Ihnen über die Entwicklung des Denkens, der Aufklärung jetzt nichts erzählen, aber Philosophen zum Philosophen, also maßgebliche Philosophen der Aufklärung wie René Descartes haben mit seinem Cogito Ergo Sum haben darauf hingewiesen, dass Menschen sozusagen denkende, fühlende, bewusste Wesen seien, aber doch nicht die anderen Tiere. Tiere als Reizreaktionsmaschinen, das heißt, das war auch sozusagen der Prozess einer semi-radikalen Trennung von Körper und Geist. Man muss dazu sagen, es gab auch andere, man muss dazu sagen, dass Leute wie René Descartes oder auch Immanuel Kant, also die ganzen großen Philosophen, aber auch Mathematiker, irgendwo im Bereich der Aspergers standen. Das heißt, sie haben verdammt geringen Fokus auf die Wichtigkeit der sozialen Natur des Menschen gehabt. Das hatten etwa andere Leute nicht. Ich erwähne nur andere Philosophen, die nicht diese Bedeutung erlangten, aber wenn ich sie an Michel de Montaigne erinnere, der auch immer schön zu lesen ist, der im Gegensatz zu diesen Top-Philosophen sozusagen natürlich zur Erkenntnis kam, dass Denken und Fühlen körperliche Prozesse sind. Das war ein Mensch, der auch, wie es für Menschen eigentlich typisch ist, in Kontakt mit Tieren und Natur lebte. Seine Seelentiere waren Pferde und er kannte die wirklich gut. Ein Landadeliger, ein Französischer, eine Generation vor Descartes gelebt. Also der wäre nie auf die Idee gekommen, diesen extremen Dualismus zu betreiben. Also es gibt es auch, also um nicht den Anschein zu erwecken, sozusagen, das wäre, ja, so bestimmt. Das heißt, letztlich, wenn wir über Kränkung sprechen, ist das schon so etwas wie eine Kränkung des Rationalismus, also in der Philosophie ist er immer noch verbreitet, nicht zumindest taschenförmig, durch den Empirismus. Ne? Ja. Jo, lassen wir es dabei. Das wäre eigentlich ein paar Vorbemerkungen gewesen, um meine eigene Position etwas zu charakterisieren. In Folge möchte ich einen kurzen Abriss geben über Natur des Menschen aus der Evolution. Ich bitte gleich um Vergebung, wenn manches davon etwas unverständlich und kryptisch erscheinen wird. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, wenn Sie sich dafür interessieren, für unsere typisch menschlichen Irrationalitäten und auch unsere negativen Anlagen, die Produkte, die aus der Evolution kommen. Ich habe es in den Büchern versucht, etwas genauer auszuführen. Okay, und eine weitere Geschichte vielleicht, also daran anschließend, Konsequenzen für die Zukunft von Mensch und Biosphäre. Das ist relativ bescheiden, weil ich denke, aus der Natur des Menschen lassen sich alle möglichen gesellschaftlich-politischen Systeme rechtfertigen und ableiten, aber mit einer Spur humanistischer Ideologie versehen, und jetzt bin ich doch dort, kann man, glaube ich, schon ganz gut ableiten, welches gesellschaftlich-politische System am besten geeignet ist, möglichst viele Leute zufrieden zu halten, zu beteiligen und auch welche Systeme Lösungskapazität für die großen Probleme haben, in denen wir stecken und welche sicher nicht. Okay, gut. wie kam ich auf Papst Franziskus? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die neue Enzyklika nicht komplett gelesen, sondern ich habe einige Rezensionen davon gelesen, bin natürlich und möchte ja nicht drüber reden, sondern bin auf einen Satz gestoßen, dass diese Enzyklika scheint sozusagen Aussagen zu enthalten, wo man relativ viel drin findet. Bin auf diesen Satz gestoßen, für Gläubige ist die menschliche Natur die Quelle ethischer Prinzipien und war eigentlich sehr, sehr berührt, weil wenn Sie das Wort Gläubige wegnehmen, ist es eigentlich die Erkenntnis der modernen Verhaltensbiologie, der modernen Humanethologie, wenn Sie so wollen. Also die Grundzüge der menschlichen Moral und Ethik fallen nicht vom Himmel und werden nicht von irgendwo auswärts gestiftet, sondern sind klare Produkte der menschlichen sozialen Evolution, die ja relativ komplex war in den letzten paar Millionen Jahren. Also als Biologe bin ich berechtigt, habe ich zuerst schon festgestellt, diesen Satz sehr, sehr naiv zu lesen und ich habe ihn in meinem Sinne gelesen. Und auch, dass Gott verleiht, ist im Prinzip eine feste Grundlage, das kann man unterschreiben. Das ist eine der positiven Funktionen von Religionen, ist ja auch sozusagen moralisch-ethische Grundsätze auch sozusagen zu implementieren und zu unterstützen. Das ist ja unbestritten. Und das passt. Also wir sind im richtigen Saal für, also vielleicht sind wir nicht im richtigen Saal für Papst Franziskus, aber es passt irgendwie. Okay, Natur des Menschen. Ist eine gute Frage, gibt es die? Es gab immer wieder Leute, die haben das bezweifelt. Manche Sozialwissenschaftler tun das bis heute. Viele Soziologen arbeiten mit Akribie an den Details menschlichen Seins und Wesens, weigern sich aber dann irgendwie in bestimmte Erklärungen einzusteigen. Und es waren auch Leute der Frankfurter Schule, die gemeint haben, von der menschlichen Natur zu reden, sei an sich nicht zielführend, weil allein darüber zu reden würde sozusagen die Freiheit des menschlichen Denkens und Handelns einschränken. Dem würde ich einmal widersprechen. Ich würde sagen, die gibt es natürlich. Warum spricht ein Biologe drüber? Nun, weil ich natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder Vorlesungen gehalten habe über evolutionsbiologische Prinzipien, über die Verbindung zwischen Verhaltensbiologie und Evolution, das heißt, wie kommt Verhalten zustande? Und da macht man selbstverständlich beim Menschen nicht Halt, also vor dem Menschen nicht Halt. Wir stecken fest in der Standesgeschichte, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wir haben ganz spezielle Sonderanpassungen, wie zum Beispiel ein enorm großes, sehr, sehr leistungsfähiges Gehirn, aber in anderer Beziehung, wir tun uns sogar hart, eine gewisse Anzahl von menschlichen Universalien zu finden, die auch menschliche Alleinstellungsmerkmale sind und die wir nicht mit anderen Tieren teilen. Das heißt, wir stehen wirklich fest in der Stammesgeschichte. Und wie können wir das wissen? Das ist der typisch biologische Ansatz des Artvergleichs. Das heißt, wir könnten noch einmal Psychologen, Soziologen etc. tragen unglaublich viel dazu bei, über die Variabilität menschlichen Verhaltens und Seins darzustellen, aber ohne Blick auf andere Arten kann man die dahinterliegenden Prinzipien nicht erkennen. Also eine Wissenschaft von Menschen, die sich auf den Menschen konzentriert, ist letztlich dazu verurteilt, keine tragenden, keine wirklich evolutionären Erklärungen zu finden. Das ist mein Punkt. Das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, ich bin nicht der Einzige weltweit, der sich damit beschäftigt. Warum gerade jetzt? Weil ich schon den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was hochauflösende Genetik betrifft, sogar in den allerletzten Jahren, Entwicklungen stattgefunden haben, die sozusagen so viele Briefmarken, so viele kleine Details zum Wesen der menschlichen Natur beitragen, ohne dass sich und es gibt kaum jemanden, besonders nicht im deutschen Sprachraum, der sich die Mühe gemacht hat, einmal zu versuchen, das ein bisschen zusammenzuputzeln, ne? So auf ein Gesamtmuster. Dass natürlich Mensch und menschliche Natur auf 300 Seiten darzustellen, größenwahnsinnig ist, das gebe ich Ihnen gerne zu. Sozusagen die Auswahl im Buch ist auch relativ persönlich, aber ich habe doch versucht, sozusagen die Grundlinien zu erfassen. Also deswegen, warum ein Biologe und warum gerade jetzt. Die Frage, ist ein evolutionäres Menschenbild nicht einfach nichts anderes als eine weitere Ideologie? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich können wir jetzt Grundsatzdiskussionen führen, ob es überhaupt ideologiefreie Wissenschaft gibt. Die gibt es wahrscheinlich nicht. Sozusagen die induktiv-deduktive Methode der Naturwissenschaften seit Aristoteles beruht ja darauf, dass man Arbeitshypothesen hat, selbstverständlich. Aber der Unterschied zu einem deduktiven Weltbild ist doch, dass sozusagen die Methode von Zweifel, vom Überprüfen lebt und nicht davon und nicht vom Glauben und vom Bestätigen. Das heißt, das ist ein riesiger Unterschied zwischen induktiven und deduktiven Weltbildern, und naturwissenschaftliches Weltbild ist vor allem induktiv, während sozusagen die üblichen religiös untermauerten oder auch durch weltliche Ideologien untermauerten Weltbilder natürlich deduktive Weltbilder sind zum Großteil. Ich weiß, dass ich sehr stark vergröbere jetzt. Das heißt, wir haben einen qualitativen Unterschied zwischen diesem evolutionären Menschenbild und den vielen Ideologien zum Menschen. Und die sind ja auch zum Teil daran beteiligt, dass wir zu einer Zeit, wo wir uns wirklich in den Spiegel schauen sollten, um zu erkennen, wie sind wir, was haben wir für Potenziale, wo sind die Pitfalls, wo sind die Fallen in unserem menschlichen Wesen, die gibt es auch. Wir sind unglaublich widersprüchliche Wesen, das kann man im Wesentlichen erklären. Wir müssen damit leben und wir müssen vor allem damit zurechtkommen, wenn man die anstehenden Probleme einigermaßen lösen will. Und es fällt Menschen offenbar schwer, also vielen Menschen offenbar schwer, einfach einen ruhigen Blick in den Spiegel zu tun. Weil da kommt ein Bild zurück, das nicht nur günstig, das nicht nur schön ist. Und es gehört zu den menschlichen Universalien, dass sich Menschen nicht gern mit unangenehmen Dingen beschäftigen und unangenehme Dinge gern verdrängen. Sozusagen, wir leben ja in einer Zeit, wo der Optimismus, wo der neoliberale Optimismus, würde ich ihn einmal nennen, nicht, wenn die Probleme so drängend werden, dass wirklich gefährlich wird, dann erfindet man schon eine Technologie und die Wirtschaft wird schon richten. Das kann schon sein, dass die Technologien, und das hoffe ich auch, dass die Technologien parallel zu den Problemen reifen, aber sozusagen Probleme, die unser Sozialverhalten verursacht hat, werden wir nicht rein technologisch lösen. Also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wird es nicht spüren. Das heißt, will man es eigentlich wissen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht viel Gescheites gefunden in der Soziologieliteratur über wie bedürftig Menschen sind nach Selbsterkenntnis. Keine Ahnung. Aber oft hat man den Eindruck, dass dieser Blick in den Spiegel nicht so wahnsinnig gewünscht ist. Wir haben ja alle möglichen Erscheinungen heutzutage. Wenn man sich zum Beispiel die Daten anschaut, wie viel Zeit, nicht nur junge Leute, auch Leute in unserem Alter, heute nicht nur vom Computer und vor elektronischen Medien verbringen, soziale Medien, gebrauchen irgendwie alle oder fast alle, sondern mit Gaming verbringen, das heißt mit einer Tätigkeit, die sozusagen unseren Geist völlig aus dieser Welt wegbeamt, dann kommt man darauf, dass das eine ernsthafte Zeitkonkurrenz ist für die Zeit, die man brauchen würde, um sich über die Verhältnisse zu informieren. Also es ist eigentlich die Flucht aus der Realität hat ungeheure Dimensionen angenommen. Gut, wie kam die menschliche Natur zustande? Ein bisschen muss man auf die Schlüsselinnovationen hinweisen, der Schlüsselinnovationen der letzten 600, 500 Millionen Jahre. Zum Beispiel die Erfindung der echten Kiefer auf Basis von Kiemenbögen, dann viel später der Umbau dieser echten Kiefer in sekundäre Kiefer am Weg von den Reptilien zu den Säugetieren, warum erzähle ich Ihnen etwas über diese alten Geschichten? Und ich verschone Sie jetzt damit, das wissen Sie eh, dass die Elemente des primären Kiefergelenks, das Gehörknöchelchen, sozusagen ins Innenohr wandert, also ins Mittelohr wandert und dort zu der Schallübertragung dienen. Also wir werden keine homines musicales, wenn wir diese Gehörknöchelchen nicht hätten, das sind so nette Notizen nebenbei, aber was ich meine ist, wir laufen heute mit einem, was wirklich ein Alleinstellungsmerkmal unserer Art ist, wir haben ein 1250 Kubikzentimeter großes Gehirn, das ist nicht nur dreimal so groß wie das Gehirn unserer nächsten Verwandten, der Schimpansen, es läuft auch auf wesentlich höheren Touren, das heißt, während die Schimpansen sowas eingebaut haben, wie einen VW Boxermotor, haben wir ein Formel 1 Aggregat da drinnen mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, das ist ungeheuer leistungsfähig, wie wir wissen, aber auch ungeheuer störungsanfällig. Das heißt, wenn der soziale Kontext vor allem nicht passt, dann kommt es zu einer Reihe von psychischen, mentalen Problemen und wir erleben ja heute nahezu epidemisch Angststörungen etc., auch von diesen Corona-Geschichten unterstützt, die darauf hindeuten, dass unser Gehirn, Wesen so robust nicht ist, wie es eigentlich sein sollte, angesichts der Zustände. Das heißt, das ist groß, das ungefähr 2% der Körpermasse verbrauchen ungefähr 20% des Grundumsatzes, also es ist enorm energiebedürftig. Und das ist auch ein Grund, man muss das Gehirn ernähren können, zumal am Weg zwischen den Reptilien einerseits zu den Vögeln, also das war diese Saurierlinie, und am Weg von den Reptilien zu den Säugetieren einige Male parallel oder wiederholt Homöothermie erfunden wurde. Also wir haben heute einen Körper, der relativ gleich warm ist. Hat auch mit unserem Gehirn zu tun. Es hätte überhaupt keinen Sinn, ein großes Gehirn zu bauen, wenn man es nicht ständig auf Betriebstemperatur hält. Ne? Also das hängt alles miteinander zusammen und das braucht natürlich, das muss man ernähren können. Das ist einmal eine Geschichte. Also die Erfindung des Kochtopfs war weniger eine kulturelle Errungenschaft, also ganz, ganz profunde biologische Errungenschaft, weil das die Ernährung des Gehirns erleichtert hat. Also an solche Dinge muss man denken, auch daran etwa, dass Gruppenleben seit hunderten Millionen Jahren bei allen möglichen Organismen die effizienteste Verteidigung ist gegen Fressfeinde und dass sich im Zuge des Gruppenlebens Mechanismen entwickelt haben, die sich heute bei uns noch finden, in der Organisation von komplexen Sozialleben, zum Beispiel die Motivation, zusammen zu sein. Wir haben es zum Beispiel nicht so mit, das heißt, wir sind dazu gezwungen, aber wir haben es nicht so mit Zoom-Konferenzen, wir würden uns lieber treffen. Das sind diese alten Geschichten, könnte ich in größerem Detail ausführen, dass es sozusagen Präadaptationen gibt für komplexes Sozialleben, die uralt sind aus dieser Zeit. Andererseits waren die ersten 300 Millionen Jahre Stammesgeschichte, wenn man das vor 600 Millionen Jahren beginnen lässt, blitzdumm. Sozusagen komplexe soziale Organisationen und die damit zusammenhängenden kognitiven Leistungen. Wir dürfen nicht vergessen, die Mainstream-Erklärung für das große menschliche Gehirn, das wir haben, ist soziale Komplexität. Das ist die Social Brain-Hypothese. Das begann erst vor 150 Millionen Jahren etwa. Da begann die komplexe soziale Organisation und wir haben heute eine Biosphäre mit Interaktionen, die wesentlich komplexer sind als die Biosphäre war vor 200, 300 Millionen Jahren. Okay, wir passen da durchaus gut rein. Andererseits, in den letzten paar Millionen Jahren kam es zu einer komplexen sozialen Evolution, wahrscheinlich mit der Entwicklung der Sprachfähigkeit auch gekoppelt. Es kam zu einer weiteren Explosion, zu einer weiteren Beschleunigung der Hirnvergrößerung von Menschen vor etwa 700.000 Jahren. Zu dieser Zeit entwickelte sich auch eine Symbolsprache, wie wir sie heute kennen, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Und das Ganze rutschte wahrscheinlich auch in den Bereich der sexuellen Selektion bis heute, tun sich Frauen lieber mit netten, klugen Männern zusammen als mit irgendwelchen Pfeifen. Ne? Und das haben wir schon lange. Das ist nichts Neues, das gibt schon länger in der Literatur, diese Ideen, aber das passt alles ganz gut zusammen. Andererseits sorgt das für gewisse Widersprüche in unseren Anlagen. Wir haben die alten evolutionären Egoismen sind aus der tiefen Stammesgeschichte und sowas wie nett sein, altruistisch sein, die anderen unterstützen, kooperieren. Das sind relativ neue Errungenschaften und die mentale Ausrüstung dafür ist auch relativ neu. Und das sorgt nicht nur gesellschaftlich für Konflikte, ich rede jetzt gar nicht über den Geschlechterkonflikt, sondern das sorgt in jedem von uns eigentlich täglich für Konflikte, nicht, wenn wir uns ehrlich sind. Gut, dass aus dieser sozialen Evolution neue mentale Anpassungen entstanden sind, das habe ich schon erwähnt. Und man sollte auch nicht unerwähnt lassen, dass es auf dem Weg zum Menschen natürlich auch eine Reihe von Zufällen gab und nageln Sie mir bitte nicht am Begriff Zufall fest. Das ist jetzt der Schlamper, der biologische Begriff. Zum Beispiel wissen wir heute, dass Viren sozusagen die Treiber der Evolution sind. Also Corona ist böse, aber wir leben mit Millionen, wenn nicht Milliarden von Viren. Und die haben immer wieder sozusagen Fortschübe in der Evolution gebracht. Also man ist sich heute relativ einig, dass die Integration von Virengenomen maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Säugetiere echte Plazenten entwickelten. Also das muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, jede Virusinfektion, die wir haben, und wir haben ständig vermutlich hunderte oder tausende Virusinfektionen, ist mit Integration von Virusgenomen in unser eigenes Genom verbunden und wir verändern uns ständig. Das sind beruhigende oder beunruhigende Geschichten, aber so ist es eben. Okay. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor 66 Millionen Jahren ein Meteorit bei Yucatan eingeschlagen ist und das hat die Erde jahrelang in den Winter gestürzt. Damals sind 80-90% der Arten am Land, aber auch im Meer ausgestorben und das war ein Glücksfall für uns, weil die Säugetiere gab es damals schon, aber als kleine, nachtaktive, die Saurier meidenden Geschöpfe und die krochen jetzt aus ihren Löchern und wurden tagaktiv. Also ohne diesen Meteoriteneinschlag wäre es niemals zur Bildung von gescheiten Primaten gekommen und natürlich auch nicht zu Menschen. Vielleicht wären andere Lebewesen intelligent geworden und hätten unsere Nische eingenommen, aber es war eben nicht so. Also das kann man relativ klar sagen sozusagen. Okay. Das heißt, man kann sagen, die Evolution kreiste und heraus kam der Mensch in einer Form. Ich könnte Ihnen jetzt hunderte Beispiele von menschlichen Universalien erzählen. Das heißt, wir sind eigentlich diese 7,8 Millionen Menschen, an Milliarden Menschen, die es heute auf der Erde gibt, wir sind einander unglaublich ähnlich. Wir sind einander sozusagen biologisch in unserem Menschsein viel, viel ähnlicher, als es jemals kulturelle Unterschiede trennen könnten. Nur die werden heute von uns überbetont. Ja, das ist so. Wenn ich von Menschen in Universalien rede, dann sind das nicht die alten Geschichten, wo man nur der Soziologen, das ist eigentlich ein Begriff aus der Soziologie, sondern ich würde halt heute darunter subsumieren, unsere gar nicht so wenigen Instinkte, zum Beispiel im Bereich von Kommunikationsverhalten, wie wir die Emotionen ausdrücken etc. Das ist schlicht und einfach Instinktverhalten, das wenig variiert über kulturell unsere Anlagen, besonders im Bereich Sozialverhalten und die Flexibilität und Vielfalt dieser Anlagen. Also wir dürfen nicht vergessen, dass sozusagen evolutionäres Erbe und Anlage nicht bedeutet, dass wir sozusagen determinierte Wesen seien, in die Wolle determinierte Wesen, so ist es eben nicht. Ich werde Ihnen noch ein paar Beispiele dann nennen für kontextspezifische Ausprägung von Verhalten. Das heißt, wir bekommen die Anlage mit und je nachdem, in welchem sozialen Kontext wir uns bewegen, entwickelt sich unser Verhalten eher in die oder eher in die Richtung. Aber das Verhalten entwickelt sich nicht zufällig. Es entwickelt sich regelhaft und zwar völlig egal, ob das Leute aus Papua-Neuguinea sind oder aus der Wiener Innenstadt. Also das sind menschliche Universalien, das heißt, wir sind unglaublich ähnlich. Das ist ein Aspekt und ein anderer Aspekt ist, darauf möchte ich aber jetzt nur so am Rand hinweisen, weil es da ein bisschen daneben liegt, neben dem, was ich sagen will. In den letzten Jahren haben Paläogenetiker unglaubliche Methoden entwickelt. Das heißt, vor 10 Jahren hat es noch Jahre gedauert und Millionen Dollar gekostet, ein einziges menschliches Genom vollkommen zu sequenzieren. Heute macht der Sequenzierer 10 menschliche Genome pro Nacht zum Preis einer Blutprobe. Das hat dazu geführt, dass und es wurden Methoden entwickelt, dass uralten Knochen, wenn sie einigermaßen erhalten sind, das heißt, schlechter ist der Erhaltungszustand von Knochen von Menschen in den Tropen, aber sehr gut ist der Erhaltungszustand, je weiter nördlich wir kommen. Das heißt, Neandertaler Genome sind sequenziert worden, Denisovier Menschen Genome sind sequenziert worden. Das heißt, wir wissen heute im Detail Bescheid, wo wir herkommen, wie wir uns über die Erde verbreitet haben und auch mit welchen menschlichen, wie soll ich sagen, Verhaltensweisen und Wesenszügen das verbunden war. Das sind wirklich Krimis. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie ein bisschen daran interessiert sind, das zu lesen. Zum Beispiel den Johannes Krause, da ist auch schön die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte der Europäer. Nicht? Alle, die wir da sitzen, haben wir so circa ein Drittel unserer Gene sind immer nur alte Jäger- und Sammlergene. Ein Drittel unserer Gene sind stammen, so ganz grob gesprochen, von jenen Leuten, die vor 8000 Jahren physisch aus dem Hochland von Anatolien hier einwanderten und den Ackerbau mitbrachten. Und ein Drittel unserer Gene sind, also das waren die ersten Invasionen aus der pontischen Steppe, die dazu führten, dass sozusagen die Männer weg waren. Wie das passiert ist, wissen wir nicht, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Und diese Invasoren haben dann mit den verbleibenden Frauen die Kinder gezeugt. Also das waren die großen Ereignisse, die die Genetik der Mitteleuropäer bis heute prägen. Und das sind witzige Geschichten. Also wir wissen halt unglaublich viel in dieser Richtung. Und deswegen wird die klassische Archäologie nicht sinnlos. Das Ganze spielt natürlich Hand in Hand und das sind einfach spannende Geschichten. Okay. Ja, auch was Menschen antreibt, entstand über 600 Millionen Jahre Evolution und die Konflikte ebenfalls. Das heißt, es gibt Konflikte zwischen diesen Urstrategien und den Menschen als Geisteswesen, wenn sie so wollen. Das heißt, einerseits sind die Menschen, wir sind wirklich die nettesten Lebewesen auf der Erde. Das mag man nicht glauben, wenn man in der Tageszeitung schaut, aber es ist so. Wir sind unglaublich nett, kooperativ und altruistisch, vor allem innerhalb der Gruppe, das ist ein kleiner Schönheitsfehler, haben aber auch das Potenzial als Gruppe, aber auch als Individuum, das Potenzial zur Grausamkeit und zum Töten. Warum? Warum ist das so? Einer dieser uralten Antriebe wäre sozusagen der reproduktive Imperativ, das heißt, der funktioniert immer noch in uns und eine Ausprägung davon ist das Prinzip Vaterschaftssicherung. Wenn Sie heute in die Kriminalstatistik schauen, werden Sie drauf kommen, dass der gefährlichste Faktor für das noch abhängige Kind der neue Freund der Mutter ist. Warum? Wenn man ein bisschen tiefer bohrt, kommt man drauf, dass Infantizid unter diesen Bedingungen ein normales Merkmal bei Säugetieren ist. Das gibt es von Mäusen bis Menschen. Das entschuldigt nichts, aber es erklärt einiges, wie kommt es zu diesem Muster. Oder der Konflikt zwischen den Geschlechtern. Auf den kann ich nicht weiter eingehen, aber besonders bei den Säugetieren, und wir Menschen sind natürlich Säugetiere, ist der Geschlechterkonflikt profund eingebaut. Das kommt schon daher, dass sozusagen das Ei nicht abgelegt wird wie bei Vögeln und damit die männliche Fürsorge für die Nachkommen relativ frühzeitig möglich ist. Das ist der Grund, warum etwa 90% der Sozialsysteme bei den Vögeln monogam sind, aber nur 10% höchstens bei den Säugetieren. Und Mensch ist da ein bisschen Ausnahme. Wir sind ja auch nicht, wenn man sozusagen die Muster anschaut, sind wir auch nicht einfach monogam, wir sind eher seriell monogam. Ne? Das kommt da raus. Warum ist das so? Weil es geht um Reproduktionsinteressen und die weiblichen und männlichen Strategien zur Optimierung des Reproduktionserfolges, jetzt sagen Sie nicht, das ist ja heute spielt ja heute keine Rolle mehr, natürlich nicht, aber wir tun immer noch so, als ob. Ne? Diese Strategien sind profund unterschiedlich. Das heißt, Männer und Frauen machen paargebunden Seitensprünge, aber aus anderen Gründen, etc. etc. Jetzt wird es interessant und jetzt breche ich das Thema ab und empfehle Ihnen, das einfach im Buch nachzulesen. Ich behaupte nur hier sozusagen, dass der Grundkonflikt zwischen den Geschlechtern biologisch eingebaut ist. Andererseits sind wir innerhalb unserer Primatenverwandtschaft, wenn wir uns die Bonobos, die Schimpansen und uns anschauen, haben wir mehr oder weniger das Glück, dass das Potenzial der Kooperation der Geschlechter relativ groß ist. Das heißt, Schimpansen sind dazu verurteilt, gewaltorientierte Männerbünde zu bilden, und da haben die Weibchen nichts zu melden. Bei den Bonobos ist ein bisschen umgekehrt, das sind weibchengebundene Gesellschaften, wo die Männchen sehr, sehr höflich und zuvorkommend sein müssen, damit sie zu etwas kommen. Und bei Menschen ist wahrscheinlich eine Erklärung für das unglaubliche Potenzial des Menschen, dass je nach gesellschaftlichem Umfeld sozusagen die Potenziale beider Geschlechter genützt und geschöpft werden können. Das wird nicht immer gemacht, seit der neolithischen Revolution kämpft man ständig, sozusagen gibt es ein ständiges Gerangel zwischen extremen Patriarchat und einigermaßen Gleichberechtigung oder Gleichstellung der Geschlechter in den Gesellschaften. Das schaut immer ein bisschen anders aus, aber seit der Zeit wird daran sozusagen gefeilt und der Urgrund ist eigentlich biologisch. Etc. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Konfliktpotenzial und Irrationalität ist beim Geisteswesen Mensch eine typisch menschliche Eigenschaft. Das heißt, wir alle sind irrational, oder geben Sie es einmal zu, wer von uns handelt ständig nach der guten Einsicht? Also mir fallen ein paar Dinge ein, die mir heute passiert sind, die ich vermutlich nicht machen hätte sollen, auf Basis der Ratio alleine. Das ist aber auch schlicht das Geheimnis. Es gibt da unglaubliche Ratgeberliteratur, die nur darauf abzielt, das Gleichgewicht zwischen Bauch und Hirn irgendwie zu besprechen. Und es liegt in unserer Erfahrung, dass wir dann gute Entscheidungen treffen, wenn wir gelernt haben, beides zu integrieren. Darum werden Menschen wahrscheinlich 60, 70, 80 Jahre alt, und wenn sie es dann können, dann sterben sie. Das ist eine ziemliche Ungerechtigkeit. Okay, aber mein Punkt ist, es gibt diese typisch menschliche Irrationalität, ist Teil unseres Wesens und damit müssen wir zurechtkommen. Das heißt, wollen wir die Probleme der Zukunft lösen, müssen wir gesellschaftliche und soziale Bedingungen schaffen, die es den Menschen erlauben, ihre positiven Anlagen zu entwickeln und zum Ausdruck zu bringen, und sozusagen die aggressiven, die eher negativen Dinge nicht. Also darauf wird es ankommen. In der Politik schaut es momentan anders aus. Ja, alle gleich und dennoch 7,8 Milliarden unverwechselbare Individuen. Wie soll das gehen? Gut, da muss man ein bisschen in die Entwicklungsbiologie schauen. Wir wissen heute relativ gut Bescheid, wie sich Individualität und Persönlichkeit regelhaft in der Individualentwicklung entwickelt, und zwar in einem komplexen Wechselspiel zwischen natürlich genommen, aber damit erschöpft es sich heute nicht, aha, es wird dann schon langsam offen, epigenom, also der Lebensstil unserer Eltern bestimmt maßgeblich mit, wie sich unser ganzer Organismus entwickelt, frühem sozialen Umfeld und gesellschaftliche Einbettung. Und das sind auch jene Faktoren, die wir heute als zentrale Spieler der Evolution überhaupt ansehen, vor allem beim Menschen natürlich. Das heißt, Sie können die Dinge nicht isoliert sehen. Da gibt es ein tolles Buch von der Eva Jablonka und von der Mary Lamb, Evolution in Four Dimensions, kann man nur empfehlen. Ja, wie gesagt, wir sind als Menschen derart radikal soziale Tiere, dass ein Aufwachsen im ersten Lebensjahr unter dem Motto satt, sauber, trocken, aber unter Vernachlässigung der sozialen Bedürfnisse dazu führen, dass die meisten Babys, die so aufgezogen werden, diese Versuche gab es tatsächlich noch nach der Wende in Rumänien etwa, dass die seelisch verkrüppeln, physiologisch ihre Stresssysteme nicht entwickeln können und andere Systeme nicht entwickeln können und teilweise sogar sterben. Also es gibt kaum ein anderes Tier, das so sozial bedürftig ist für Entwicklung und wo soziales Umfeld derart stark auf Hirnbildung, auf die ganze Persönlichkeitsentwicklung rückwirkt, wie beim Menschen. Ich meine, die Prinzipien sind überall gleich, aber Mensch ist schon ganz, ganz stark betont in der Richtung. Ich habe zuerst vom Prinzip der kontextspezifischen Flexibilität gesprochen. Beispiel Frühbetreuung. Wir wisen seit Bowlby und anderen sehr genau, welche Faktoren es sind, die im ersten Lebensjahr sehr stark mitbestimmen, ob ein sich entwickelndes Kind und dann junger Erwachsener ein sicheres Bindungsmuster mitnimmt oder ein unsicheres Bindungsmuster. Und das sind, wir reden jetzt über die primäre soziale Repräsentation, die sich durch die frühe Betreuung bildet. Und das ist eine ziemlich zähe Geschichte. Nehmen wir suboptimales Beziehungs- und Bindungsmuster mit, dann haben wir im späteren Leben nicht ganz ideale Karten, sind eher misstrauisch, haben eine schlechtere Emotionskontrolle etc., haben eine größere Chance, an psychischen, an mentalen Problemen zu erkranken etc., etc., etc. Also das ist eine ganz zentrale Geschichte. Warum rede ich drüber? Weil wir ganz genau darüber Bescheid wissen, wie die Bedingungen im ersten Lebensjahr sein müssen, damit sie optimal für Menschen, für sich entwickelnde junge Menschen passen. Dass wir es trotzdem politisch nicht schaffen, das durchzusetzen, ist ein bisschen der Tragik. Aber ja, das heißt, Menschen variieren in ihrer Entwicklung nicht zufällig, sondern relativ regelhaft, abhängig von den Bedingungen. Oder ein schönes, einfaches Beispiel wäre die Geburtsreihenfolge. Es war der James Soloway, ein amerikanischer Psychologe, der lebenslang der Frage nachgegangen ist, was bestimmt denn eigentlich Kreativität beim Menschen? Also bei selber Intelligenz können zwei verschiedene Individuen, der eine ist unglaublich kreativ und der andere eher weniger. Ne? Und er ist draufgekommen, der Hauptfaktor ist Geburtsreihenfolge. Also die Erstgeborenen tendieren dazu, die treuen Alliierten ihrer Eltern und der Gesellschaft zu werden. Die Zweitgeborenen sind 15, 16, 17 Mal wahrscheinlicher, je nachdem, wie man es rechnet. Innovatoren, Revolutionäre, sozusagen gehen sozial auf Lücke. Das heißt, auch hier die Kinder kommen in einer bestimmten Anlage zur Welt, finden ein soziales Umfeld in der Familie vor, das natürlich völlig anders ist, wenn bereits ein Kind vorhanden ist. Eltern glauben ja immer nicht, sie sind gerecht und behandeln beiden Kinder gleich. Also das geht gar nicht. Und gehen dann sozusagen auf Lücke. Aber sie machen das nicht zufällig, sondern sie machen das ganz vorhersagbar, sozusagen entsprechend ihrer evolutionär angelegten Strukturen mit einer ziemlichen Wahl. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Okay, ich überziehe hoffnungslos und das möchte ich nicht. Vielleicht kurz noch zum Zustand der Welt und wie werden wir das schaffen. Nicht? Es gibt auch die relative naive Vorstellung, naja, Menschen werden sich schon daran anpassen. Wenn es zu heiß wird, entwickeln wir halt mehr Wärmetoleranz und so weiter. Also das wird es nicht spielen. Wir müssen sozusagen mit den Gegebenheiten zwischen biologischen und technologischen Möglichkeiten zurechtkommen in dieser digitalen und ökologischen Wende, in der wir uns befinden. Was meine ich, wie wird es mit unserem Gehirn weitergehen? Nun, natürlich wäre es nicht schlecht, ein bisschen mehr Geisteskraft zu haben, aber ist das realistisch? Also Menschen sind eigentlich Generalisten, wenn man sie allgemein betrachtet, vom ökologischen her, wir sind aber hochgradige Spezialisten, was die Entwicklung unseres Gehirns betrifft. Das heißt, aus evolutionsbiologischer Sicht ist es äußerst unwahrscheinlich, dass da noch viel weitergehen wird. Wir haben jetzt schon entsprechende Probleme mit sozusagen im Spannungsfeld zwischen Funktion des Gehirns und der Toleranz von suboptimalen Bedingungen. Also da ist eher unwahrscheinlich, dass wir in ein paar hundert Jahren mit 1500 Kubikzentimeter rumlaufen. Also das ist, glaube ich, nicht die Lösung der Geschichte. Also davon sollte man sich nicht allzu viel erwarten, kann uns die technologische Entwicklung retten. Also, wie gesagt, ein menschliches Gehirn ist unglaublich Potenzial, hat ein unglaubliches Potenzial, technische Lösungen zu finden und zu entwickeln. Das heißt, wir werden das brauchen. Wir werden das brauchen wie ein Stück Brot. Das heißt, Technikfeindlichkeit ist überhaupt nicht angebracht. Aber es wäre völlig naiv zu glauben, wir leben so weiter wie gehabt und die technische Entwicklung wird uns schon retten. Also das wird sicher nicht spielen. Also wir, nachdem uns menschliches Verhalten, menschliches Sozialverhalten in die Bredouille gebracht hat, müssen wir an dieser Schraube drehen. Nicht nur an der Technik. Ne? Ja, Auswege aus der Krise und das heißt, ja, das war das letzte Buch, das war heuer im Frühjahr, kam pünktlich zum Corona-Lockdown, ich bin völlig unschuldig, das war reiner Zufall. Das heißt, aufgrund dieses Menschenbuchs hat mich damals der Peter Strasser nach Graz eingeladen auf zwei Vorlesungen und das war verbunden mit einem Manuskript im Residenzverlag. Und die haben gesagt, schreiben Sie ein Essay, schreiben Sie einfach. Und da habe ich gesagt, super, dann erlaube ich mir als Naturwissenschaftler mal ein bisschen in Richtung Gesellschaft und Politik zu dilettieren und das habe ich da gemacht. Da geht es nicht um die Menschenrettung, sondern da geht es um die Frage, was ist entsprechend unserer heutigen Erkenntnisse eine menschengerechte Politik? Und da kann man, da kann man ganz einfach ansetzen. Das heißt, woran scheitert es im Allgemeinen? Was hat die großen Probleme verursacht? Es war im Wesentlichen die Tragedy of the Commons. Das ist das alte, bereits Aristoteles bekannte Prinzip, dass ein Allgemeingut von Menschen nicht besonders geschätzt und behütet wird. Das heißt, Privateigentum ist da natürlich super. Aber ja, das ist sozusagen die Geschichte. Was hindert uns oder viele Leute daran, mehr das Allgemeinwohl zu betonen und nicht sozusagen auf die alten Konkurrenzmechanismen zu setzen und auf den eigenen Clan etc. Und wenn es die eigene Parteiklientel ist, es ist menschliche Natur, da kommen wir nicht weg. Ja. Wenn wir uns überlegen, wie muss Gesellschaft organisiert sein, bin gleich fertig, wie muss Gesellschaft organisiert sein, wir haben ja heute weltweite Tendenzen in Richtung starken Mann, nicht? Und zwar wirklich Mann, nicht starke Person, sondern starker Mann. Ich brauche jetzt die Länder in Europa und darüber hinaus nicht aufzählen, wo das der Fall ist. Wir leben, also eine der größten Krisen der Gegenwart ist die politische Krise. Wir leben in einer Zeit der Degradation der politischen Systeme, der demokratischen politischen Systeme. Die waren nicht besonders dominant vor einigen Jahrzehnten, nicht? Da gibt es Zahlen der UNO, welcher Prozentsatz der Länder wirkliche demokratische Systeme hat und das ist erstaunlich gering. Aber ich behaupte jetzt einfach einmal, dass es die starken Männer nicht richten werden. Das heißt, wir haben es ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, erstens gerecht behandelt zu werden, zweitens sozusagen in Entscheidungen eingebunden zu werden, nicht von jedem, aber von vielen von uns, und sozusagen Politik mitzubestimmen und auch die positiven Auswirkungen von Politik zu lukrieren, aber auch sozusagen die Verantwortung für Politik mitzutragen, auch wenn es nicht so positiv ist. Das heißt, Zufriedenheit ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wir dürfen nicht vergessen, dass der Hauptfaktor für ein langes und relativ gesundes Leben ist eine ausgeglichene Emotionalität und die erreichen wir unter anderem mit einer entsprechenden gesellschaftlichen Organisation. Also da fährt eigentlich die Eisenbahn drüber. Und die zweite Geschichte ist Problemlösungskapazität. Nicht? Werden diese starken Männer die Probleme der Welt für uns lösen? Ein Schmarrn werden sie. Überhaupt nichts werden sie. Die verursachten Probleme. Nationalismus kocht auf. Es gibt neue Kriegstreibereien überall, wo man hinschaut. Sozusagen die brennenden Probleme der Menschheit interessiert diese Typen keinen Deut. Die werden sogar geleugnet. Nicht? Was passiert? Sie selber und ihre Clans werden reich. So gesehen bin ich immer wieder entsetzt, wenn man Umfragen hört in Österreich, dass bis zu 40% unserer Landsleute sich die Herrschaft eines starken Mannes wünschen oder mehr starke Männer in die Politik wünschen. Das ist eigentlich furchtbar. Das heißt, wenn wir den Funken einer Chance wagen wollen, die anstehenden Probleme zu lösen, dann schaffen wir das nur auf Basis von liberalen Demokratien und auf Basis von entsprechendem Multilateralismus. Das sind unmoderne Aussagen, aber anders wird es nicht gehen. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Das gibt bereits, wie heißt dieser französische Politologe, der gerade ein sehr gefeiertes Buch ausgebracht hat, da steht dasselbe drin, nur natürlich auch politologisch. Das heißt, wir hoffen, dass es eine entsprechende Wende geben wird, weil mit einem weiteren Vormarsch der starken Männer geht die Geschichte den Bach runter. So, und ich wollte nur einige Details über Corona und so sagen, aber das würde den Rahmen sprengen. Wir wollen ja nur ein bisschen reden. Also, ich höre damit auf. Danke.
Ein fliegender Wechsel. Schönen guten Abend, auch von meiner Seite aus. Passt das mit dem Mikrofon und so? Super. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kautruschall, für Ihre spannenden Ausführungen. Sie haben uns ausgehend von einer Relativierung des Begriffs der Kränkung mitgenommen auf eine Reise durch die menschliche Entstehungsgeschichte, um uns dabei einen Einblick in die evolutionären Wurzeln der Widersprüchlichkeit der Natur des Menschen zu geben. Und schließlich haben Sie Ihre Überlegungen noch mit uns geteilt, vielleicht auch, wie denn so eine menschengerechte Politik aussehen könnte oder was es dazu brauchen könnte. Da werden wir dann später auch noch einmal darauf zu sprechen kommen. In Ihrem jüngsten Buch schreiben Sie, ich zitiere, wertneutral betrachtet birgt die menschliche Natur extrem gegensätzliche Möglichkeiten. Sie haben das heute auch schon ausgeführt. Dabei zeigt sich einmal mehr für mich als Ethikerin, dass aus der Natur allein nicht direkt ableitbar ist, was sein soll. Das würde ja auch einem naturalistischen Fehlschluss gleichkommen. Wir sind vielmehr herausgefordert, stets mit unserer Vernunft zu erkennen und auch erkennen zu wollen. Also ich glaube, auch der Zugang, die Haltung ist hier essentiell, was sein soll. Die im Menschen grundgelegte Ambivalenz, dieser Widerspruch, zeigt sich mitunter in dem im Menschen angelegten Potenzial zu Kooperation oder eben zu Konkurrenz, zu Konflikt, wie Sie ausgeführt haben. Patriarchale Machtstrukturen und damit zusammenhängende Gewalt gegen Frauen und Kinder sind als menschliches soziales Potenzial ebenso vorfindlich wie auch die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, wie auf die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ausgerichtete Gesellschaften. Wenn auch ein labiles Gleichgewicht hier oftmals herrscht. Es ist also stets notwendig, auf der Ebene des Erhalts von Orientierungswissen darüber nachzudenken, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und das interessiert natürlich mich besonders als Ethikerin. Das ist nicht ein für alle Mal eben ausgehandelt, sondern es braucht stets vorangegangene bzw. begleitete Aushandlungsprozesse. Also wie eine menschengerechte Politik aussehen sollte, ob wir Genmanipulationen durchführen wollen, ob wir assistierten Suizid erlauben wollen, ob wir in einer Gesellschaft ermöglichen wollen, dass es das auch als Instrument gibt, das auch vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Nur um hier jetzt ein paar Beispiele aus meiner Praxis aus meinem Forschungsbereich hier anzuführen. Angesichts der bestehenden Vielfachkrise, in der wir uns gerade befinden, Artensterben, Klimakrise, Covid-19-Pandemie, das Erstarken von Nationalismen, braucht es auch eine Verständigung darüber, in welcher Welt wir leben wollen. Also nicht nur in welcher Gesellschaft, sondern auch in welcher Welt. Dazu braucht es einen Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, aber auch einen interdisziplinären Austausch zwischen den Verfügungswissenschaften, damit sind jetzt die Naturwissenschaften, die Technikwissenschaften gemeint, und dann den Orientierungswissenschaften, den Geistes- und Kulturwissenschaften, da gehört auch die Theologie und dann die Ethik dazu. Und konkret braucht es hier dann eine Zusammenschau zwischen den Verfügungswissenschaften und den Orientierungswissenschaften. Und dass hier dann Grenzen teilweise fließend sind und sich der eine oder andere auch natürlich in die Felder des anderen hineinbegibt, das befruchtet ja auch nur quasi den Dialog. Ich möchte jetzt ein Zitat von dem evangelischen Theologen und Religionsphilosophen hier an dieser Stelle noch bringen, Ulrich Barth, der schreibt, ich zitiere, das Leben schreit geradezu nach Deutung. Die Endlichkeit des Daseins, seine Riskiertheit, Fallibilität und Unerfülltheit, aber auch sein Geschenktsein, seine Erhaltung und sein Gelingen, all dies bietet einen schier unerschöpflichen Stoff zu tieferen Betrachtung. Also man sieht hier schon eine Betrachtung komplexer Wirklichkeitsverhältnisse, die ist gegenwärtig auch interdisziplinär sich vor Augen zu führen, zu generieren, ist hier dann konkretes Orientierungswissen. Das stellt meiner Meinung nach auch gegenwärtig das Gebot der Stunde dar, um sich in einer Welt voller Ungewissheit und Unsicherheit, so wie wir es jetzt auch schon in der Covid-19-Krise besonders verspüren, viele von uns verspüren das, dass wir uns da nach wie vor zurechtfinden. Und es gilt, im Handlungsweg zu bleiben und entsprechend Daten folgen zu lassen. Also es braucht die Erkenntnis und dann das konkrete Handeln. Das ist natürlich aus Perspektive der Ethik besonders von Bedeutung. Ausgehend von der menschlichen Natur zeigt sich eine enorme Breite der Handlungspotenziale, die aus der Natur des Menschen ableitbar sind. Das haben wir ja auch schon gehört. Und die entsprechende Konsequenzen für die jeweiligen Entscheidungen des Individuums als auch für das gesellschaftliche dann Zusammenleben mit sich bringen. Die Auseinandersetzung mit dem mit damit einhergehenden ethischen Problemhorizonten, aber auch mit dem wissenschaftlich-technologischen Fortschritt und den soziokulturellen Wandel ist für mich als Ethikerin natürlich dann auch von besonderem Interesse. Aus meiner Perspektive sind es insbesondere Fragen der Ethik und der Moral, an denen sich die Komplexität unserer Zeit deutlich zeigt. Nun habe ich Ihrem Vortrag und auch den Büchern schon entnommen, dass Sie sich als Verhaltensbiologe ja auch tagtäglich mit der Komplexität der Welt auseinandersetzen, besser gesagt mit jener des menschlichen Lebens und Verhaltens. Und ich denke, dass genau eine Auseinandersetzung mit dieser Komplexität der Welt, mit diesen Unübersichtlichkeiten, wie das Jürgen Habermas einmal formuliert hat, das stellt meines Erachtens neben aller wissenschaftlichen Neugierde eine existenzielle Notwendigkeit sogar dar, wenn man sich nicht der Orientierungslosigkeit und den Problemen unserer Zeit widerstandslos hingeben möchte. Und das ist womöglich auch der Grund, warum Sie, geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer heute hier im Saal, auch hier sind, nämlich um sich mit den komplexen Fragen der menschlichen Natur auseinanderzusetzen. Mit den Fragen, was und wer der Mensch ist und wie wir dann auch später, und das ist auch besonders im zweiten Buch dann Thema gewesen von Professor Kottruschall, wie man eine menschengerechte Politik im Einklang mit unserer menschlichen Natur, wie diese gelingen kann. Beim Lesen Ihrer Bücher und auch nun in Ihrem Vortrag haben Sie, Herr Kottruschall, einige höchst interessante Punkte angesprochen. Es war mir jetzt, aufgrund der begrenzten Zeit, wird es mir nur möglich sein, einige dieser Punkte aufzugreifen. Ich habe sie versucht, thematisch auch zu clustern und würde uns gern dann zuerst noch ein paar Fragen, dass wir uns da mit der Evolutionsbiologie noch befassen und dann auch noch Fragen zum Eingriff ins Genom, zur digitalen Welt und dann auch noch zur Covid-19-Pandemie und zum assistierten Suizid, ein Thema, das uns ja auch gerade derzeit sehr auch medial beschäftigt und präsent ist. Gut, sind Sie soweit?
Ich widerspreche nicht.
Ja, dann stellen wir das noch in die Mitte.
Nein, das ist
dieses hier, denke ich. Ich denke, wir sollten das hier so in die Mitte stellen.
Ist das eingeschaltet?
Ja, das geht hier rein.
Genau. Okay. Passt das, wenn das neben uns steht?
Gut.
Okay. Gut, also zuerst natürlich, wenn wir Sie jetzt als Verhaltensbiologen, aber auch einen, der sich natürlich in der Evolution auskennt, hier haben, ist die erste Frage mal in Bezug auf dieses Massensterben oder Massenaussterben in der Geschichte. 5-mal, so habe ich recherchiert, gab es eine Form von Massenaussterben aus verschiedensten Gründen, je nachdem, oder da können Sie gleich mal nachschärfen. Jedenfalls kam es zu einer Vernichtung der Biovielfalt. Und jetzt ist die Frage, im Zeitalter des Anthropozäns, in dem wir uns ja jetzt auch befinden, ist ja auch so ein Rückgang der Biodiversität und des Massenaussterbens zu verzeichnen. Wie würden Sie das einschätzen? Befinden wir uns in einer weiteren Stufe dieses Massenaussterbens oder würden Sie das noch nicht so einstufen wie die bisherigen Massenaussterben in der Geschichte?
Na gut, wir sind da mittendrin. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass es gibt den, Living Planet Index, glaube ich, heißt der vom WWF, beruht auf der Untersuchung von bis zu Beginn waren es 2500 Arten, aquatische und terrestrische weltweit, und man hat geschaut, wie entwickeln sich die Abundanzen, also die Häufigkeiten der Individuen. Seit den 1970er Jahren bis heute, das Ergebnis ist, dass 70% der Abundanz im Schnitt der terrestrischen Organismen weg ist und 80% der aquatischen. Das heißt, wir haben nur mehr einen mickrigen Rest von dem jetzt an Abundanz da, was wir hatten. Und wir reden heute nur mehr von knapp unter 2000 Arten, der Rest sind nicht mehr auffindbar, also sind praktisch ausgestorben. Wir haben, das ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte natürlich eine sich beschleunigende Tendenz. Wir wüssten, was zu tun ist, um das aufzuhalten. Das fängt an von einer Schonung der Lebensräume, Renaturierung der Gewässer etc. etc. Österreich ist keine Insel der Seligen, das ist besonders schlimm übrigens. Das heißt, wir wüssten, was zu tun ist, es wird nur nicht aufgehalten. Das ist kein Schönheitsfehler. Es hängt direkt auch mit der Erderwärmung zusammen, ursächlich auf mehreren Fäden sozusagen und gefährdet ja auch ein Fortbestand von uns selber als Art. Nicht? Irgendwo müssen die Lebensmittel herkommen, etc. etc. Technologie allein wird es nicht richten. Wir müssen schon auch auf die Böden aufpassen und wir müssen aufpassen, dass die Biodiversität der Insekten nicht völlig crasht. Sonst wird man ohne extremen Pestizideinsatz auch keine Lebensmittel mehr produzieren können, etc. etc. Also wir befinden uns auf einem grauenhaften Pfad eigentlich und die Geschwindigkeit des Crashs ist besorgniserregend. Das waren wenige Jahrzehnte und es schaut nicht danach aus, als würden wir das so schnell aufhalten können. Das heißt, selbst wenn wir alle Gegenmaßnahmen setzen, wird es nur eine Zeit lang so weitergehen. Also man kann jetzt sagen, ja, ist halt so. Menschen sind eine enorm invasive, enorm erfolgreiche Art, evolutionär gesehen völlig richtig. Wir konstruieren unsere Nischen in einer Art, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen vernichten. Und wenn ich jetzt sozusagen eine distanzierte Perspektive einnehme und sage, Menschen sind eine Art wie alle anderen auch, das heißt, wir verändern die Lebensbedingungen und das wird dazu führen, nicht die Menschheit wird aussterben so schnell. Aber doch sozusagen die Differenzierung innerhalb der Menschen in solche, die es nicht schaffen werden und in solche, die es sich richten werden, also die Differenzierung in eine breite Masse und in eine schmale Schicht von Eliten, politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten, die es sich richten werden, das hängt übrigens auch mit der genetischen Geschichte zusammen, ja. Die schreitet voran. Also wenn wir das wollen, machen wir ruhig so weiter. Ist vergleichbar natürlich mit den großen Extinktionen. Manche sagen, das waren 7 seit dem Beginn des Erdaltertums und jede dieser Extinktionen hat wieder unglaubliche Radiation hervorgerufen, also unglaubliche Artenneubildung. Allerdings müssen wir schon dazu sehen, dass jede dieser Extinktionen auch mit einem unwiederbringlichen Verlust von Bauplänen einherging. Das heißt, die Reichhaltigkeit der Baupläne ist jetzt viel geringer als etwa im Erdaltertum. Warum die am Anfang so reichhaltig war, weiß ich nicht. Also wenn Sie ein theistisches Erklärungsmuster bevorzugen, dann denken Sie das ruhig. Das ist nicht verboten. Aber das ist Faktum. Ne? Das heißt, jede Extinktionswelle ist wieder ein Boost für Evolution. Und die Erde wird uns überleben, die Biosphäre auch. So viel ist einmal sicher. Es ist nur die Frage, sozusagen, werden wir eine normale biologische Art sein mit einer Halbwertszeit von wenigen Millionen Jahren und dann sind wir wieder ausgestorben? Wahrscheinlich nicht. Aufgrund unserer kognitiven Leistungsfähigkeit kann es in beide Richtungen gehen. Entweder es wird uns länger geben oder einige von uns länger geben oder wir werden das entsprechend beschleunigen. Das wird davon abhängen, ob wir fähig sind, sozusagen unsere kooperativen Anlagen zu aktivieren oder ob wir weitermachen wie bisher. Ne?
Daran anschließend auch die Frage, gibt es jetzt auch Gründe dafür, warum jetzt quasi die gesamte Biodiversität zu erhalten ist und zu schützen ist? Oder könnte man auch sagen, ja, es gibt Arten, die quasi wichtiger sind als andere Arten, die sind mehr zu schützen als andere? Also wo setzt man da an und worauf richtet man den Fokus?
Ja, rein rational gesehen.
Hat jede Art quasi ihr Recht, quasi geschützt zu werden, auch jetzt als Ethikerin ein moralisches Recht auch?
Da gibt es eine rationale Erklärung und eigentlich sollte als Naturwissenschaftler ein rationaler Mensch sein. Aber ich habe auch meine irrationalen Ecken und mir liegt eine Zuordnungsethik, wie sie etwa der Herr Singer und andere vertreten, liegt mir überhaupt nicht. Also eigentlich bin ich extrem genug zu sagen, dass Kaulquappe, Regenwurm oder Schimpanse alle gleich schützenswert sind, weil sie existieren. Das hat jetzt nichts mit einem theistischen Weltbild zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Achtung vor DNA-Systemen erstens und zweitens auch mit der Einsicht, dass sämtliche Kriterien, warum manche Individuen und Arten schützenswerter wären als andere, irrational sind letztlich und willkürlich. Da sind wir fast schon wieder bei der Abtreibungsdebatte. Ne? Aber bleiben wir bei der Artgeschichte. Das hat natürlich absurde Auswirkungen und ein Kollege hat mir vor kurzem zu Recht vorgeworfen, dann bist du auch dafür, dass wir sozusagen den Erreger der Tollwut schützen. Nicht? Also mit so extremen Positionen, wie ich sie gerade vertreten habe, kommt man immer wieder in Konflikt mit der Realität. Sie sind Ethikerin, Sie müssen sich damit herumplagen. Ich bin Biologe, ich muss das nicht. Das heißt, ich weiß, dass meine radikale Einstellung scheitert, jeden Tag scheitert, aber ich lebe mit dem Scheitern, bin nicht bereit, sozusagen eigentlich Zugeständnisse zu machen und zu sagen, die Art ist schützenswerter als die andere. Objektiv gesehen gibt es sowas. Es gibt sowas wie Keystone Species. Ne? Sozusagen, wenn du so eine Art, die sozusagen die Vernetzung in ein Ökosystem sehr stark kontrolliert, wenn du die entfernst, dann bricht sehr viel zusammen. Die Resilienz von Ökosystemen verändert sich, etc., etc. Ja, das gibt's. Und aus dieser Einsicht kann man schon sagen, ja, wir müssen auf manche Orten mehr aufpassen wie auf andere. Ob der Panda da dazugehört, wage ich einmal zu bezweifeln, aber ist auf jeden Fall lieb. Ne?
Ich möchte überleiten zur Frage über das Wissen zu unserer Stammesgeschichte. Also was sollte sich der Mensch bewusst sein im Hinblick auf seine Stammesgeschichte? Also was sollte er daraus für sein Leben im Hier und Jetzt lernen und welche Lehren und Konsequenzen auch daraus ziehen? Also was hat Ihnen quasi am meisten hier auch einprägsam jetzt in Ihrem alltäglichen Leben auch geholfen zu verstehen, ja? Damit auch Leben gelingen kann?
Naja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob man jetzt ableiten sollte, was die Menschen sollten. Aber für mich persönlich ist es einfach ein Bewusstsein wichtig, dass ich und dass wir Teil der Stammesgeschichte sind, dass bestimmte komplexe Regeln gibt, warum wir so geworden sind, wie wir geworden sind. Wir sind nicht unbedingt vom Himmel gefallen, dass viele unserer Eigenschaften aufgrund einer komplexen sozialen Evolution basiert sind. Auch das, was die meisten Menschen auf der Welt für den anderen Menschen zumutbar und nicht zumutbar halten, also die Grundzüge unserer Moral, Und das finde ich irgendwie interessant. Also ich finde es viel interessanter, wie deduktive Weltsicht zu haben und zu sagen, in dem Buch steht, das ist so und so, oder der Herr Marx oder sonst der hat gesagt, das ist so. Auch Marx hatte keine deduktive Weltsicht, er war eigentlich ein guter Wissenschaftler. Aber Sie wissen, was ich meine. Also ich finde es einfach belebend, auch fürs eigene Leben, dieses naturwissenschaftliche Weltbild zu haben und auch immer wieder zu hinterfragen. Wir erleben ja immer wieder, dass manche Grundweisheiten, die wir für gesichert gehalten haben, heute nicht mehr gelten. Nicht? Mir fällt zwar jetzt gerade nichts wirklich Gravierendes ein, also eigentlich sind wir eh schon ganz gut.
Ihren Ausführungen zufolge ist ja noch nicht alles über den Menschen gesagt, wenn man nur auf seine Gene schaut. Wie viel Prozent, ich weiß nicht, ob Sie sich da auf seine Rechnung einlassen, des menschlichen Verhaltens ist denn von seinen Genen oder von seinen epigenetischen Einflüssen bestimmt und im Vergleich jetzt zur sozialen frühkindlichen Entwicklung und dann auch zur gesellschaftlichen Einbettung, in welchem Verhältnis?
Das läuft ein bisschen auf die Frage hinaus, wie viel ist angeboren und wie viel ist erlernt, und das geht überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach total weg und das ist total tot, schon allein deswegen. Und das,
weil es nur mehr in diesen Zusammenhängen zu denken ist?
Zusammenhänge sind komplex. Natürlich ist sozusagen unser Genom, bildet den Rahmen, was verwirklicht werden kann, logisch. Wir sind keine Zebras, wir sind Menschen, weil wir Menschen genommen haben, so ist es. Aber innerhalb dieses Genoms ist eine unglaubliche Möglichkeit für Variabilität angelegt. Und darum, ja, wie gesagt, es gibt einfache Experimente mit Mäusen, Laufaktivität und so, das ist schon lange bekannt, wo man für bestimmte Merkmale Heritabilität rechnen kann. Also was ist jetzt sozusagen, wenn Sie wollen, angeboren oder genetisch fundiert. Nicht? Bei Menschen geht natürlich das jetzt nicht mit Zuchtversuchen, hoffentlich, sondern das funktioniert über Zwillingsforschung, geht auch sehr gut. Und da kommt man zum Beispiel bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen auf, was weiß ich, 0,3, 0,4, 0,5, was Heritabilität betrifft. Das heißt, eine Zahl von 1 würde bedeuten, komplett genetisch determiniert, und 0 wäre, Gene haben damit überhaupt nichts zu tun. Nicht? Und das ist eine relativ hohe Heritabilität. Nur der Teufel liegt im Detail. Ich kann trotzdem nicht sagen, zu 30% angeboren, weil wenn ich das Lebensumfeld, wenn ich sozusagen die Lebensbedingungen von diesem Individuum ändere, verändert sich der Wert. Das heißt, die Ausprägung der Eigenschaften sind niemals völlig aus den Genen herzuleiten, sondern das ist immer die Interaktion mit einer bestimmten Umwelt. Und das macht es so spannend, weil es eben nicht wurscht ist, in welcher Umwelt unsere Kinder in den ersten Lebensjahren aufwachsen. Ne? Und wenn wir wirklich darauf Wert legen, dass wir in einer von einer starken Zivilgesellschaft getragenen liberalen Demokratie, und es gibt keine andere, es tut mir leid, liberalen Demokratie leben wollen, weil das bestimmte Vorteile hat, dann müssen wir kompromisslos auf optimale Bedingungen für die Entwicklung unserer Kinder achten, auch in der Schule. Das heißt, was jetzt momentan brauchen würde, wäre eine radikale Investition in Schule, und zwar je jünger die Kinder, umso radikaler. Das wissen wir schon lange, wir müssen es nur endlich machen.
Meine Frage hat ja daher gerührt, dass ja durchaus diese Selbstoptimierungsbestrebungen gibt des Menschen, ja, in dieser ganzen Enhancement-Debatte, die auch in der Ethik geführt wird. Und da ist natürlich die Frage, wo soll der Mensch ansetzen, wenn er sich optimieren möchte, wenn er sich weiter verbessern möchte? Soll er darauf achten, dass er genetisch manipuliert und dort schon bessere Voraussetzungen schafft, oder die Energie dazu verwenden, wie Sie jetzt gerade noch am Ende angeführt haben, quasi in die frühkindliche Entwicklung, in die Fürsorge, dort hier zu investieren, damit dann sozial am besten ausgestattendste für ein friedliches Zusammenleben der Gesellschaft entsteht.
Wenn es an Problemlösungskapazität liegt, zweiteres natürlich. Optimierung ist immer so ein Begriff, nicht? Woran denken wir, wenn wir an Optimierung denken? Wir denken an schneller, höher, weiter, an höhere Konkurrenzfähigkeit, größere Denkfähigkeit. Ich habe eigentlich in der Debatte noch nie gehört, Optimierung jener Anlagen, die auf Allgemeinwohl, das gibt es nicht. Ich meine, sind wir völlig wahnsinnig. Ne? Sozusagen die Orientierung in Richtung Allgemeinwohl wird eine Überlebensfrage werden. Auch aus der Einsicht heraus, dass man für das eigene Wohl am meisten tun, wenn es den anderen auch gut geht. Ne? Aber diese Geschichten, ob man jetzt genetisch optimieren oder anderweitig optimieren, ist sekundär. Nur, Sie wissen das besser als ich, mit den neuen Technologien wie CRISPR-Cas haben wir zumindest theoretisch heute die Möglichkeit, ganz gezielt und billig Genabschnitte rauszuschneiden und andere einzufügen. Was man, wie Sie als Ethikerin denken, ich als gelernter Mensch mit 67 Jahren weiß, was gemacht werden kann, wird auch gemacht werden. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Was jetzt noch daran hindert, ist die pleiotrope Wirkung von Genen. Das heißt, wir wissen ja nicht, wenn wir da jetzt auch ein krankes Gen rausschneiden, wie ist die Gesamtauswirkung auf den Organismus. Aber das wird es spielen. Und die Frage, ob diese genetische Optimierung dann sozusagen eine demokratisch legitimierte Technologie ist, die für alle Menschen zugänglich ist, oder wieder nur für eine ganz dünne Lackschicht einer Elite, ist sehr die Frage. Und das ist jetzt nicht eine Frage wie jede andere, weil mit dieser CRISPR-Cas-Technologie greifen wir zum ersten Mal wirklich in die Evolution ein. Das heißt, es sind Veränderungen, die über die Keimbahn weitergegeben werden. Und das ist schon, also ich finde es als Biologe spannend, aber es ist bedrohlich. Ne?
In der Ethik würde man hier dieses Problem, das Sie geschildert haben, dass hier keine Reichweitenbegrenzung geben wird. Wenn das einmal eingeführt wird, spricht man vom Dammbruch, ja, dass man zuerst was erlaubt und dann natürlich die Sensibilisierung dafür einfach schwindet, also sich weiter hier genetisch zu verändern, bis es dann halt die Frage ist, wo stoppt man diesen Prozess? Ja, und kann man den dann noch stoppen?
Gutes Beispiel ist die Sterbehilfe, nicht?
Genau.
Also da bin ich persönlich sehr gespalten, weil ich finde schon, dass Menschen das Recht haben auf ein selbstbestimmtes Sterben. Andererseits sieht man in den Ländern, wo das eingeführt ist, dass man plötzlich über das Recht von Kindern diskutiert zu sterben, und da wird es schon.
Nicht nur über das Recht von Kindern, sondern wenn man jetzt in die Niederlande schaut, in dieser Completed Life-Debatte, wo auch Menschen beanspruchen, dieses Recht auf assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, wenn sie zum Beispiel die Aussicht haben, im Rollstuhl zu sitzen. Also das wird diskutiert, ist noch nicht erlaubt, aber da haben wir ja schon die Möglichkeit, wenn es hier eine medizinische Problematik gibt, ein Gendefekt etc. oder dann auch bei psychischen Erkrankungen kann man hier schon assistierten Suizid quasi in Anspruch nehmen. Und jetzt dann die Frage in Bezug auf Kinder oder eben, wenn man quasi selbst der Überzeugung ist, ja, mein Leben mit 60 Jahren, Hausnummer, soll nicht mehr weitergehen, weil es könnte ja das oder jenes noch passieren. Ich habe die Aussicht, vielleicht in einem Rollstuhl zu sitzen, wie schon erwähnt, dass man dann auch von diesem Recht Gebrauch machen kann. Also wo ist hier auch die Grenze des selbstbestimmten Sterbens zu sehen? Und hier, wenn man die Debatten verfolgt, sieht man auch, wie wichtig hier einfach palliative Sorge auch einmal ist im Krankenhaus schon einmal, dass hier viele Ängste, die dann mit diesem Leben, mit diesem Sterben am Lebensende auch in Verbindung stehen, dass diese hier auch abgefedert werden können, auch mit einer guten Schmerztherapie beispielsweise. Ja? Und dass das halt ein Instrument ist, das dann zwar angeboten wird, aber wir müssen uns dann auch in dieser Debatte die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo Ärzte, Ärztinnen auch quasi jene sind, die das zum Tode führende Medikament quasi zur Verfügung stellen? In einer Gesellschaft, wo auch der Druck auf Ältere womöglich auch steigen wird, das in Anspruch zu nehmen in einer Leistungsgesellschaft, in der wir uns ja auch befinden, wo einfach diese Schutzbedürftigkeit des Menschen auch, würde ich sagen, als menschliche Grundkonstante nicht ernst genommen wird.
Ja, ich wollte nicht inhaltlich da jetzt was anstoßen, aber
ich
glaube, wir sehen, dass das so eine typische Dammbruchfunktion ist. Nicht? Einmal eingeführt, wird das weitergehen natürlich, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Nicht? Und die Geschichte mit der Genetik, wir haben ja auch noch andere biotechnologische Entwicklungen, die nicht nur genetisch sind, zum Beispiel die Unsterblichkeitsforschung, die vor allem in Teilen der Vereinigten Staaten zum Teil mit enorm vielen Mitteln gestützt wird, ne? Hauptsächlich an Xenorhabditis und ähnlichen Modellorganismen. Und da muss man sagen, das klingt gar nicht so, das klingt verrückt, ne? Dass es demnächst Menschen geben wird, die von mir aus 200, 400, 500 Jahre alt werden. Aber so weit von der Hand, so weit weg liegt es nicht. Also diese Forschungen sind schon sehr weit gediehen. Und was machen wir dann, wenn wir das haben? Wird es wieder allen Menschen zur Verfügung stehen? Was tun wir mit unseren gewonnenen Jahrhunderten? Das sind, ja, da wird der Biologe dann plötzlich, fängt an, ethische Fragen zu stellen.
Ja, da sieht man auch dieses Zusammenspiel zwischen den Verfügungs- und Orientierungswissenschaften. Je komplexer natürlich Sachverhalte werden, umso, glaube ich, weniger kommt man drum herum, auch hier komplexe Antworten zu geben und eben nicht nur quasi aus einer Perspektive hier versuchen, Lösungen zu finden. Ich mache einen Schwenk in die digitale Welt. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass eine starke frühe Anpassung in der kindlichen Entwicklung an die digitale Welt mit einer Ausbildung sozialer Pathologien einhergeht.
Ja? Das ist ein bisschen eine pessimistische Sicht, aber es gibt Leute, die vertreten diese Ansicht. Und wenn wir die unglaubliche Flexibilität des menschlichen Gehirns, besonders menschlichen Gehirns, in Betracht ziehen, nicht das Negative wäre use it or lose it. Das heißt, sozusagen besonders je jünger die Kinder, umso mehr prägt die sensorische Umwelt, das Umfeld, auch die Entwicklung des Gehirns. Das muss jetzt auch nichts Böses sein. Nicht? Mir ist auch schon aufgefallen, ich bin seit zwei Jahren jetzt auf der Uni in Pension, also im Ruhestand, und mir ist aufgefallen im letzten Jahrzehnt, dass die Studierenden, die so neu reinkamen, irgendwie kam mir vor, die kommen von einem anderen Planeten. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wie mit denen kommunizieren, worüber die reden. Bin aber drauf gekommen, dass die zwar vielleicht nicht die Skills, jene Skills haben, die wir in den 1970er Jahren gehabt haben, als wir zu studieren begannen, dass die aber wieder andere Skills haben. Also es findet schon, ob das mit einem Gehirnumbau einhergeht, ist die Frage. Es findet schon was statt. Und natürlich, sozusagen, Menschen haben für ihre Entwicklung brauchen sie ja gewisse Bedingungen, dass sie sich optimal entwickeln. Und 6 bis 8 Stunden Bildschirm zählt für Zweijährige schlicht und einfach nicht dazu.
Die Frage, die ich da noch anschließen möchte, ist, wie Sie die Bedeutung der digitalen Welt für das Gelingen auch einer menschengerechten Demokratie einstufen. Also inwiefern auch hier die digitale Welt auch Einfluss nimmt, natürlich auf demokratische Prozesse. Und würde das, ist das nicht auch noch ein wichtiger Faktor, wenn man darüber spricht, was denn eine menschengerechte Politik ist?
Oder wie diese gelingen kann? Jede Technologieentwicklung hat Gesellschaft verändert. Und keine Technologieentwicklung, Vor keiner Technologieentwicklung wurde die Frage gestellt, wie wird das die Gesellschaft verändern? Das ist eine ganz interessante Geschichte, das beginnt bei der Speerschleuder oder schon von früher und das endet momentan bei der digitalen Wende. Das ist hochinteressant. Wir genießen selber die Segnungen davon. Ich habe zuerst gesagt, aufgrund von Corona, ich bin immer noch sehr universitär und forschungsvernetzt und jeden zweiten Tag sitze ich in irgendeiner Zoom-Konferenz. Darüber kann man jammern, es ist aber vor allem eine gute Möglichkeit, um mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben, das ist super. Oder die Familie ist in Holland, ist in Wien, ist über Europa verstreut und wenn es nicht WhatsApp gäbe, wäre man ziemlich isoliert. Das ist super. Andererseits muss man wissen, dass die Anbieter der digitalen Technologien, Google, Facebook etc., dass das enorme Konzerne sind, deren Geschäftsmodell darin besteht, Daten abzusaugen. Es gibt keine demokratische Legitimierung für das Eigentum der Daten. Es gibt keine demokratische Legitimierung für die Algorithmen, die dort laufen. Das wissen wir nicht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel Facebook alleine für die jährliche Forschung mehr Geld ausgibt wie Deutschland und Frankreich gemeinsam für die Grundlagenforschung, dann wissen Sie, wo wir heute stehen. Das heißt, die Digitalisierung bietet ja auch die erstmalige Chance, qualitatives Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, die Chancen sind gewaltig, wenn es gelingt, sozusagen die die Monopolisten unter demokratische Kontrolle zu kriegen. Nicht?
An der Uni Wien gibt es jetzt mittlerweile ja schon auch die Informatiker und Informatikerinnen, die nach einer antikopernikanischen Wende quasi sich aussprechen, wo sie wieder möchten, dass der Mensch in den Mittelpunkt der Technologisierung, der Digitalisierung gestellt wird. Ja? Also ich finde das recht spannend, wenn auch hier schon quasi der Wunsch nach ethischem Denken auch in den verschiedensten Disziplinen so präsent auch mittlerweile ist. Ja?
Na, hängt auch wieder damit zusammen, dass wir Menschen sind. Ne? Das ist mit bestimmten Bedürfnissen.
Aber es hat zugenommen auf jeden Fall.
Potenzial, und es besteht ja auch die Hoffnung, dass die weltweite politische Krise des Degradieren der Demokratien wieder in Gegenrichtung geht. Nicht? Werden wir sehen, wer in Amerika gewählt wird. Und es gibt bereits deutliche Anzeichen, dass in vielen Ländern sozusagen ein Widerstand von unten kommt und dass es ebenfalls unterstützt wieder durch digitale Vernetzung, dass es zu einer Erneuerung von demokratischen Bewegungen kommt. Mhm. Und genau das braucht man nicht.
Noch eine Abschlussfrage zu Covid-19 und der derzeitigen Situation an den Universitäten und an den Bildungseinrichtungen, Schulen, da wir hier ja vor allem jetzt mit Distance Learning uns befassen. In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass der Mensch aber, um Wissen aufnehmen zu können oder sich technisches Wissen und etc. aneignen zu können, die direkte Vermittlung auch durch einen anderen Menschen benötigt.
Nicht nur das, sondern auch die Beziehung.
Die Beziehung. Und wie stufen Sie ein, eine Entwicklung, die vielleicht jetzt zwar noch in einer Übergangsphase ist, aber die dann auch in weiterer Folge quasi auf dieses Distance Learning setzt?
Nicht gut. Also wenn es nur Distance Learning ist, werden wir das nicht schaffen. Nicht? Es hängt sehr stark davon ab, welche Persönlichkeiten wir haben. Nicht? Da muss man wirklich differenzieren. Es gibt Leute, die kommen gut damit zurecht, auch Kinder, pardon, und es gibt andere, die kommen überhaupt nicht damit zurecht, die lassen wir zurück. Tochter eines Kollegen von mir begann jetzt an der Uni Wien Mathematik zu studieren. Ich habe es getroffen, sagt, wie geht's? Sagt sie, ja, sie waren noch nicht auf der Uni, das geht alles über Bildschirm. Also stellen Sie sich einmal vor, man beginnt zu studieren und trifft die Kollegenschaft nicht. Da fehlt eigentlich alles. Allerdings ist die Hoffnung, dass es nicht so bleiben wird. Und sozusagen das Aufrüsten der digitalen Möglichkeiten als Zusatzoption tut der Schule gut, tut der Uni gut. Also ich finde die Entwicklung nicht schlecht. Es kommt nur darauf an, was wir daraus machen. Face-to-face muss bleiben. Es ist nicht nur eine Bekannte, eine Mittelschullehrerin, die hat einmal gesagt, ich muss meine Schüler müssen mich nicht gern haben, sie sollen was lernen bei mir. Welch ein Irrtum. Jetzt ohne eine positive Beziehung kriegst du in deine Schüler nichts rein, und das ist ein menschliches Grundprinzip. Darum können wir Face-to-Face ja auch nicht ersetzen. Jetzt, sonst hätten wir ja schon längst Lehrbücher und Bildschirm, und wer braucht schon nur Unidozenten? Nicht? Aber so wird es nicht kommen. Das heißt, aber das ist eh jedem klar. Also wenn wir nicht ganz verrückt sind, wenn es Impfstoffe gibt etc. Wir werden Corona nicht ganz loswerden. Wir werden dann damit leben müssen. Die nächste Pandemie kommt außerdem bestimmt, mit Sicherheit. Sozusagen, so wie die Welt jetzt aufgestellt ist, so viele Leute und die Vernetzung, lassen wir die Details. Aber es ist unrealistisch anzunehmen, dass das die letzte Pandemie war, die uns erreicht hat. Nein, wird sicher nicht sein. Aber wir werden leben müssen damit, wir werden lernen müssen, damit zu leben und trotzdem zum Beispiel einen menschengerechten Unterricht, menschengerechte Uni zu organisieren. Momentan ist das wirklich nicht ganz der Fall.
Herr Professor Kottreschall, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, dass Sie sich auch hier unseren oder meinen Fragen in diesem Fall gestellt haben. Was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, dass wir weder jetzt mit irgendwie Utopien oder Dystopien hier weiterkommen, sondern dass es eine Kooperation braucht zwischen Mensch, Tier, Maschinen wahrscheinlich auch in Zukunft und der Wissenschaft. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke.